Wir müssen immer uns erlauben, über Trennung sprechen zu können, denn nur so können wir uns für Zusammenbleiben entscheiden.
Herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Ich bin Katja Berlin und bei mir ist wie immer Gunda Windmüller. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass die 40er das Jahrzehnt für Scheidungen sind und was es zum Beispiel für finanzielle Auswirkungen auf Frauen haben kann oder was es andererseits auch für einen Freiheitsgewinn bedeuten kann. Aber heute möchten wir mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was können wir eigentlich machen, wenn wir feststellen, unsere Beziehung ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war. Ist da noch was zu retten? Können wir die Trennung verhindern oder zumindest erstmal vertagen? Und weil weder Gunda und ich dafür Expertin sind, haben wir uns eine Gästin eingeladen, die darüber ein bisschen mehr weiß. Hallo Linda Mitterweger.
Hallo.
Linda Mitterweger ist erfahrene Psychologin und Paartherapeutin. Sie ist Autorin der beiden Bücher Paartherapie für zu Hause, das Workbook, um Beziehungskonflikte zu lösen und wieder miteinander glücklich zu werden. Das ist letztes Jahr, 2022, im Yes Verlag erschienen. Und Fernbeziehung erfüllt Leben, Liebe und Karriere auf Distanz, erschienen bei CH Beck 2019. Mitterweger ist außerdem Podcasterin. In ihrem Paartherapie-Podcast gibt sie psychologische Tipps, um Beziehungen zu verbessern und zu stärken. Und Linda lebt unser aller Traum. Sie ist seit 2020 auf Weltreise, arbeitet also als digitale Nomadin.
Wir werden auch alle Infos zu Linda und ihrer Arbeit nochmal in unserem Newsletter und auf Instagram verlinken. Den Weg zum Newsletter findet ihr auf www.fixund40.de und unser Instagram-Handle ist fixund40.podcast. Wir verlosen außerdem Lindas Buch Paartherapie für zu Hause unter allen lieben Menschen, die Fix und 40 auf Steady unterstützen. Lohnt sich also jetzt noch mehr, ein Abo für uns abzuschließen. Alle Infos dazu findet ihr ebenfalls auf www.fixund40.de. So, jetzt geht's aber los. Und weil Linda noch keine 40 ist, gibt es unsere Standardfragen diesmal in leicht abgewandelter Form. Liebe Linda, was, hoffst du, machen die 40er besser als die 30er?
Ich tue mir ganz schwer mit der Frage, weil ich meine 30er auch sehr, sehr, sehr gerne mag. Und ich glaube, wenn ich mir was wünschen oder hoffen dürfte, dann wünsche ich mir mehr von den Erfahrungen, die ich jetzt gerade sammeln darf. Ich wünsche mir, dass es genauso weitergeht.
Alles klar. Ich kleiner Disclaimer, ich glaube, da bist du auf dem richtigen Weg. Und dann vervollständig bitte folgenden Satz. Ich bin noch nicht 40, aber...
Ich freue mich drauf.
Warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Ich glaube, im Mittel war ich nicht so erwachsen. Ich habe viel gespielt, viel ausprobiert und mich viel treiben lassen.
Wunderbar, das klingt hervorragend. Bin ich ein bisschen neidisch. Denn Linda, du bist ja seit einiger Zeit auf Weltreise. Wo sitzt du denn jetzt gerade?
Gerade sitze ich in Thailand auf einer ganz kleinen Insel. Koh Yao Noi heißt die Insel. Und ich arbeite von hier. Ich mache aber auch viel Yoga und erkunde einfach ganz viel das Inselleben.
Oh, darüber könnte ich jetzt auch mit dir sprechen, folgenlang. Aber wir wollen ja über Paartherapien sprechen. Und du arbeitest ja auch seit einigen Jahren auch online mit Paaren. Wie alt sind die denn, die Paare, die so im Schnitt zu dir kommen? Oder ist es ganz unterschiedlich?
Es gibt eine ganz große Altersspanne. Es kommen ganz viele junge Paare zu mir, die vielleicht auch eher technikaffin sind und denen so ein Online-Angebot sehr zuspricht. Mhm. Ich arbeite aber auch immer wieder mal mit Paaren, die vielleicht schon Mitte 60 sind und für die sich das trotzdem gut anbietet. Und natürlich alles dazwischen. Und ganz viele Menschen, ganz viele meiner Klienten sind auch in ihren 40ern.
Das haben wir gehofft, dass du das sagst. Denn darum soll es ja auch so ein bisschen gehen heute. Was verändert sich denn so für Paare in den 40ern? Kann man da so allgemein was sagen oder ist es wirklich total individuell?
Ich glaube, es hat weniger mit dem Alter zu tun, als natürlich mit den Entscheidungen, die wir treffen, die sich ja dann widerspiegeln darin, wie unser Leben in der Zeit auch aussieht. Und ich glaube, zwei große Punkte in den 40ern hängen von so grundsätzlichen Entscheidungen ab, nämlich beispielsweise haben wir uns für Kinder entschieden, sind wir Eltern geworden oder sind wir gewollt oder ungewollt kinderlos geblieben. Das macht einen ganz großen Unterschied, natürlich wie das Leben in den 40ern dann auch für die Paare aussieht und was für Themen sie dann auch in ihrer Partnerschaft haben. Grundsätzlich, welche Themen in der Altersspanne ganz häufig auftreten, ist einerseits alles, was mit Erziehung gemeinsamer Kinder beispielsweise zusammenhängt und der großen Frage, wo bleiben wir als Paar? Damit kommen ganz viele Paare zu mir. Und das andere große Thema ist, dass man in seinen 40ern schon auch mal ein Stück weit zurückblickt. Wo stehe ich denn jetzt in meinem Leben? Welche Entscheidungen habe ich vielleicht in meinen 30ern getroffen? Wo habe ich da den Fokus gelegt? Und bin ich zufrieden mit dem, was ich bis jetzt erreicht habe? Und was dann häufig eintritt, ist, man würde es wahrscheinlich umgangssprachlich als die Midlife-Crisis betiteln, aber was es eigentlich ist, ist, dass wir vielleicht ein Fazit ziehen und merken, ich bin nicht ganz erfüllt und ich möchte vielleicht eine größere oder kleinere Veränderung in meinem Leben. Und auch das hat immer Auswirkungen auf die Partnerschaft.
Das ist ja interessant. Aber ich habe auch noch eine Nachfrage. Du hast ja angesprochen, dass du auch Paare schon in den 20ern hast. Und ich habe mal vor ein paar Jahren eine Paartherapeutin für einen Artikel interviewt. Die war schon ein bisschen älter, stand so kurz vor der Rente. Und die sagte, also sie hätte auch Paare. Das wäre etwas, was sie zunehmend erlebt, dass sie viele jüngere Paare zu ihr jetzt kommen. Und sie war selber davon ganz überrascht und sagte, hey, also als ich in meinen 20ern war und man Probleme hatte, hat man sich halt getrennt. Also so, warum lohnt es sich überhaupt in den 20ern an einer Beziehung zu arbeiten? Da kommen ja noch so ganz viele. Ist das etwas, was du auch erlebst, dass Menschen jetzt sehr viel früher kommen?
Ich glaube, es gilt immer noch, dass man sich vielleicht in seinen 20ern eher schnell trennt, anstatt an der Beziehung zu arbeiten. Grundsätzlich erlebe ich aber auch, dass das eine Altersspanne ist, in der ganz viele Menschen mittlerweile sehr, ich nenne es jetzt mal Coaching-affin sind und wirklich Lust haben, sich professionell unterstützen zu lassen. Und das ist so eine Generation, da gab es in den Elternhäusern ganz, ganz viele Trennungen und Scheidungen. Das haben viele Kinder erlebt, die jetzt in ihren 20ern sind. Und die haben für sich ganz oft das Ziel gesetzt, wir wollen es besser machen. Meine Eltern haben gar nichts dagegen getan, dass es einfach passiert. Und den Anspruch, den viele Paare in dem Alter haben, ist wirklich, ich möchte von Grund auf lernen, wie wir eine gute Beziehung führen können. Weil ich habe das vielleicht von meinen Eltern nicht als Modell vorgelebt bekommen. Mhm. Und ich möchte jetzt die Technik dahinter lernen. Und das finde ich so eine schöne Entwicklung. Ja. Denn tatsächlich kommen die meisten Paare in der Paartherapie tendenziell eher ein bisschen zu spät. Und umso früher man kommt, umso mehr kann man eben auch noch lernen und verändern.
Mhm. Aber ich habe jetzt auch noch mal, sorry, ich musste mal ein ganz klein bisschen zurückgehen, noch eine Frage zu dem Aspekt, den zweiteren Aspekt, den du eben genannt hast, wo es darum geht, dass man sein Leben noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt und mal schaut, was kann ich denn jetzt noch ändern? Oder sollte ich vielleicht jetzt noch was ändern? Was sind denn da so die Ansatzfragen, mit denen du ein Paar dann konfrontierst, wenn du spürst, dass das so dahinter steckt? Also können Beziehungen das leisten, dass sie einem nochmal so in den 40ern das Gefühl geben, neue Dinge zu entdecken, neu zu leben, das eigene Leben nochmal anders aufzustellen?
Tatsächlich geht es ja in der Paartherapie meistens darum, das Paar wieder gut in Verbindung zu kriegen. Und was in so einer Situation passiert, wenn vor allem nur ein Partner irgendwie das Gefühl hat, ich habe vielleicht was verpasst oder ich möchte vielleicht was radikal in meinem Leben ändern, dann bekommt sich das Paar, ich sag mal, in die Haare, weil ein Partner, der andere Partner, die andere Partnerin einfach vielleicht Verlustängste entwickelt oder Angst vor großen Veränderungen hat. Und was wir in der Paartherapie machen, ist gar nicht so sehr diese Entscheidung zu hinterfragen. Also will ich wirklich was in meinem Leben ändern? Damit sind die Personen meistens schon sehr fix, sondern was wir eher machen, ist, die beiden Partner, die Partnerinnen wieder in Verbindung zu bekommen, da vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen und zu sagen, auch wenn ich viele Dinge in meinem Leben verändern möchte, meine Gefühle sind vielleicht immer noch da oder die Partnerschaft möchte ich immer noch oder wir erarbeiten gemeinsam eine Vision, wie können wir denn die unterschiedlichen Bedürfnisse jetzt in Einklang bringen, sodass das Paar weiterhin Paar bleiben kann.
Woran erkennt man denn, ob es sich denn noch lohnt, für die Beziehung zu kämpfen oder ob dann vielleicht gerade in den 40ern auch einfach schon zu große Ängste vor einer Trennung da sind und die Leute lieber in ihrer Beziehung bleiben, als Single zu sein, obwohl es sie vielleicht tatsächlich unglücklich macht? Also gibt es da so Zeichen, wo du sagst, nee, guck mal, da lohnt es sich noch zu kämpfen?
Das ist eine sehr individuelle Entscheidung, hat auch ganz viel mit unserem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Für manche Menschen ist es vielleicht tatsächlich besser, in einer nicht ganz erfüllten Beziehung zu bleiben, die ihnen aber Sicherheit gibt. Das kann für die eine oder andere Person sinnvoller sein, als was Neues zu beginnen vielleicht. Grundsätzlich lohnt es sich immer dann, Energie in die Beziehung zu investieren, wenn beide noch mit an Bord sind. Wenn einer vielleicht schon abgeschlossen hat, wenn einer überhaupt nicht mehr bereit ist, da irgendwas reinzugeben, dann wird die Energie des anderen, die verpufft einfach. in dieser Arbeit. Und dann muss man vielleicht eher die Paartherapie verändern hin zu einer Trennungsberatung und sehen, wie können wir das jetzt gut abschließen.
Und leitest du das dann ein oder hoffst du, oder ist das Ziel, dass es aus den Paaren selber herauskommt, diese Erkenntnis? Also, um das jetzt mal überspitzt zu sagen, sagst du, okay, wir kommen jetzt hier nicht mehr weiter, lass mal gucken, wie ihr euch jetzt wenigstens noch gut trennen könnt?
Es ist als Paartherapeutin nicht meine Aufgabe, Entscheidungen für die Paare zu treffen. Also ich würde nie so eine Entscheidung treffen. Allerdings ist in jeder Paartherapie, ganz egal wie gut oder schlecht es dem Paar gerade miteinander geht, Trennung immer eine der Optionen. Wir müssen immer über Trennung sprechen. Wir müssen immer die Frage beantworten, steht Trennung im Raum? Und manche Paare können das für sich ganz klar mit Nein beantworten. Bei anderen ist es da vielleicht ein bisschen unsicherer oder auch ein Partner sieht das als Option, der andere nicht. Wir müssen immer uns erlauben, über Trennung sprechen zu können, denn nur so können wir uns für Zusammenbleiben entscheiden.
Ah ja, stimmt. Spannend. Ich mache gerade eine Paartherapie mit meinem Partner und ich habe mal eine Frage, was er wissen wollte. Und ich kenne das auch von anderen Leuten, die eine Paartherapie machen. Wir wollen jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe den Eindruck, dass fast alle, die in der Paartherapie sind, das Gefühl haben, dass ihr Paartherapeut oder ihre Paartherapeutin eher auf der Seite von einem der beiden stehen. Ist es eine Einbildung oder entspricht es irgendwie, sagen wir mal, der Lebensrealität, dass man vielleicht als Therapeutin oder als Therapeut da irgendwie eine Seite besser verstehen kann?
Paartherapeuten sind natürlich auch nur Menschen, die auch eigene Beziehungserfahrungen gemacht haben, die eigene Situationen in ihrem Leben erlebt haben. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen es leichter fällt, in die Rolle des einen Partners zu schlüpfen als des anderen. Das passiert, würde ich mal sagen, automatisch. Mhm. Und ich denke, das passiert auch so gut wie jedem Paartherapeuten. Und worauf es dann ankommt, und das macht eben auch die Professionalität eines Paartherapeuten oder einer Paartherapeutin aus, ist das bei sich selbst zu erkennen und damit umzugehen. Das kann sein, man spricht sowas an. Das kann auch sein, ich lehne meinen Fall ab, weil mich das zu sehr an meine eigene Geschichte erinnert. Oder ich muss eben diese Themen vielleicht auch in Supervision aufarbeiten, wenn ich merke, dass das ganz stark ist, dass ich da ganz stark Partei ergreifen möchte beispielsweise. In der Regel hat jeder Paartherapeut und jede Paartherapeutin da aber ihre eigenen Techniken, das wirklich aufzulösen und so wieder die Neutralität zu gewährleisten, die es braucht, damit wir auf Augenhöhe arbeiten können.
Aber das finde ich jetzt sehr beruhigend, dass ihr auch nur Menschen seid. Wir hatten da vorhin das ja schon mal angesprochen. Ich glaube ja auch, dass es, sagen wir mal, im Hinblick auf unsere Akzeptanz von Therapien ein bisschen vom Alter abhängt. Also ich glaube, dass so unsere Müttergeneration eher noch Probleme damit haben. Wir wahrscheinlich schon so die Ersten sind, die da mehr oder weniger offen drüber sprechen können, aber die Jüngeren da viel offensiver mit umgehen, mit dieser ganzen Mental Health und Konfliktproblematik und so weiter. Würdest du sagen, das ist eine durchweg positive Entwicklung? Oder kann es sein, dass wir vielleicht jetzt irgendwie auch mit dieser Awareness schon ein bisschen übertreiben und uns da und da vielleicht schon gleich Probleme sehen, wo noch gar keine sind? Also wie würdest du diese Entwicklung einschätzen?
Grundsätzlich finde ich das wunderbar, wenn Menschen da eine Achtsamkeit entwickeln und eine Aufmerksamkeit und vielleicht auch in Situationen, die noch gut sind, in denen es noch gar keine Probleme gibt, irgendwie viel reflektieren und sich auch mit ihren Wünschen auseinandersetzen und Visionen entwickeln. Das ist wunderbar. Es kann auch schon sehr hilfreich sein, mal zum Coaching oder zur Paartherapie zu gehen, wenn es noch in Anführungszeichen gut läuft, damit es eben so bleibt, damit wir vielleicht auch rausarbeiten können, was macht diese Beziehung denn so gut, damit wir genau diese Mechanismen aufrechterhalten können. Also ich denke, man kann sich nicht übertherapieren lassen in dem Sinne.
Okay, cool.
Wo ich das Problem sehe, ist tatsächlich an dem Punkt, an dem wir die Verantwortung abgeben. Also es hilft eben nicht, eine Stunde die Woche oder eine Stunde im Monat zum Paartherapeuten zu gehen und zu denken, dadurch ist meine Beziehung gut. Also meine Beziehung hat dann eine gute Qualität, wenn ich an jedem Tag mich auf eine Art und Weise verhalte, die Qualität der Beziehung aufrechterhält. Und damit habe ich eben viel mehr zu tun, als jetzt der Paartherapeut oder die Paartherapeutin, die mich eine Stunde pro Monat beispielsweise begleitet. Das heißt, Coaching, wunderbar, solange wir die Verantwortung bei uns selbst halten.
Also Beziehungen sind Arbeit.
Beziehungen brauchen auf jeden Fall Investitionen. Ja, wir müssen Energie investieren, damit da was Gutes rauskommt.
Und dein Buch? Würdest du sagen, hilft es Paaren schon im Krisen oder wäre das eher besser, also das Paartherapie für zu Hause Buch, oder wäre das besser, so präventiv schon mal sich vorzunehmen?
Ich würde es auf jeden Fall schon als Prävention empfehlen, einfach aus dem Grund, dass so gut wie jedes Paar einen Schritt tiefer gehen kann, sich noch ein bisschen besser kennenlernen kann, noch mehr Bewusstheit dafür schaffen kann, was macht uns als Paar aus und was hält die Qualität unserer Beziehung so hoch. Und fast jedes Paar hat irgendeinen Bereich, wo es vielleicht ein bisschen schwächelt, und in diesem Bereich können wir einsteigen mit dem Buch und arbeiten. Das Buch ist auch super hilfreich, um vielleicht kleinere, aber wiederkehrende Krisen aufzulösen, um vielleicht Konflikte, die immer wieder kommen, mal durchzuarbeiten. Für wen das Buch nicht geeignet ist, sind wirklich Paare, die in ganz, ganz akuten Konflikten sind, solche Konflikte, in denen wir es nicht mehr schaffen, miteinander zu reden, vielleicht gar nicht mehr miteinander am Tisch sitzen können. Da hilft dann auch kein Buch mehr. Und da würde ich auf jeden Fall professionelle Unterstützung suchen. Aber für alle anderen Paare, die noch ins Gespräch gehen können, hilft das Buch an jeder Stelle der Beziehung, da bin ich mir ganz sicher.
Du hast ja auch angesprochen, dass die meisten Paare oder viele Paare, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie du das formuliert hast, zu spät zu einer Beratung oder Beratung in Anspruch nehmen. Ich habe da auch mal eine Zahl von 80% gelesen in einem Beitrag der Süddeutschen. Was würdest du denn sagen, sind so die untrüglichen Zeichen, dass es Zeit ist, eine Paartherapie zu machen? Kann man das pauschal sagen?
Grundsätzlich würde ich sagen, immer dann, wenn ein Partner unzufrieden wird in der Beziehung, wenn sich ein Partner unzufrieden fühlt oder auch, wenn es Themen gibt, die immer wieder aufkommen, die das Paar vielleicht schon lange begleiten, Konflikte, die immer wieder auftreten, Diskussionen, die immer wieder stattfinden und in denen das Paar alleine keinen Schritt weiterkommt. Da können wir uns noch so gut und glücklich in der Beziehung fühlen. Dieses eine Thema kann eben irgendwann zu einem richtig großen und richtig ernsthaften Problem werden. Und da würde ich empfehlen, sich besser früher als später unterstützen zu lassen.
Und dann habe ich noch mal eine Frage, die jetzt so ein bisschen auf die Metaebene geht. Also was ist das überhaupt, was wir da machen in Beziehungen? Auch hier eine kleine persönliche Anekdote. Mein Ex-Freund und ich waren auch in einer Paartherapie. Und da schwang immer so eine Sache, über die wir uns manchmal auch gestritten haben, war das Wort Scheitern. Weil ich persönlich finde das Wort, also nehme das Wort gar nicht so für mich an. Und er hat aber immer so in den Raum gestellt, dass wir ja an unserer Beziehung und an unseren Idealen scheitern können. Und in einem unserer letzten Streits ging es auch darum, und dann sind wir halt gescheitert. Und ich muss sagen, dass ich, also auch im Rückblick, die Beziehung ist vorbei, das immer noch nicht für mich gerne annehmen möchte, weil ich gar nicht den Eindruck habe, dass eine Trennung notwendigerweise ein Scheitern ist und dass eine Beziehung sozusagen umsonst war oder man an was gescheitert ist. Ich finde eine Trennung, ehrlich gesagt, sogar das Gegenteil. Also ich kann sagen, eine Trennung ist ein großer Erfolg auch gewesen. Bin ich da verblendet oder würdest du das auch so framen?
Ich denke, das sind persönliche Meinungen, persönliche Einstellungen, die wir zu den Themen haben, die vielleicht auch ganz viel damit zu tun haben, was haben wir erlebt, wie wurden wir erzogen, wie sind wir aufgewachsen, was haben wir im Elternhaus über das Scheitern beispielsweise gelernt. Und die gute Nachricht ist, du musst es ja gar nicht annehmen. Es ist die Einstellung deines Ex-Partners, der wird sie für sich wahrscheinlich erstmal nicht ändern. Und du kannst auch nichts dazu beitragen, dass er sie ändert, aber für dich musst du es nicht annehmen. Du darfst deine eigene Meinung und Einstellung dazu haben, die dich unterstützt und die dir hilft.
Ach, das ist schön, auch das nur mal zu hören. Das ist ja eigentlich fast schon irgendwie ein banaler Satz. Aber ich glaube, Gunda, das macht man sich manchmal gar nicht so richtig bewusst, ne?
Ja, und das ist ja auch das Tolle, ehrlich gesagt, an allen möglichen Formen von Therapie. Das ist eben oft du nennst es banal oder einfach oder wie auch immer, also solche Sätze sind. Es tut aber gut, die von jemandem zu hören.
Ich denke, Therapie ist an vielen Stellen auch einfach Legitimation dessen, was wir fühlen und wahrnehmen.
Mhm. Stimmt. Stimmt, und das fehlt tatsächlich ab. Und das ist, glaube ich, das tut den Leuten auch einfach gut, ne? Dass man hört, es ist in Ordnung, so wie du bist.
Absolut, das fehlt vor allem auch ganz oft in der Partnerschaft, weil wir in partnerschaftlichen Konflikten ja oft über richtig oder falsch streiten oder habe ich recht, hast du recht, zählt meine Meinung mehr, zählt deine Meinung mehr. Und da setzt sich natürlich jeder an erster Stelle mal für sich selbst ein. Das ist in der Partnerschaft noch viel stärker als in anderen Lebensthemen, aufgrund dessen wir vielleicht Coaching aufsuchen. Und gerade in der Partnerschaft und auch in der Paartherapie profitieren die Paare so sehr davon, dass sie beide gehört und gesehen und angenommen werden.
Ja, das ist bei uns auch so. Also es macht tatsächlich einen großen Unterschied, sich dann nochmal in die Perspektive auch des anderen rein zu versetzen und das auch irgendwie als legitim anzuerkennen und nicht immer zu sagen, nee, aber ich habe recht und so. Aber es ist schwierig, dahin zu kommen, wenn erstmal zu viel Konfliktthemen so im Raum stehen. Es wird ja oft so gesagt, ja, früher war alles besser, da hat man sich halt nicht scheiden lassen und so. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Beziehungen damals besser waren. Aber heutzutage hat sich das natürlich auch durch die Emanzipation der Frauen stark verändert. Würdest du sagen, also du bist ja jetzt noch U40, du weißt es ja noch weniger als ich, aber vielleicht hast du da trotzdem professionellen Einblick. Glaubst du, Beziehungen sind jetzt anstrengender geworden, weil so viel mehr Ansprüche gestellt worden und oder qualitativ einfach besser? Also hilft es uns auf der langen Strecke, dass wir vielleicht gerade jetzt als Frauen mehr Erwartungen an Männer stellen? Oder würdest du sagen, am Ende habt ihr alle noch viel mehr Konflikte?
Ich glaube, es ist vielleicht schon ein bisschen komplexer geworden, so würde ich es jetzt mal formulieren. Tatsächlich streben wir heute mehr als früher nach Individualität, nach individueller Selbstverwirklichung. Und daraus entstehen natürlich viele dieser Herausforderungen, die wir heutzutage in Beziehungen haben. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob es früher einfacher war oder ob es heute einfacher ist. Grundsätzlich ist es aber so, wir können es jetzt nicht ändern. Dass wir jetzt so viele Wünsche haben, so viele Bedürfnisse wahrnehmen, vielleicht ja auch irgendwie stärker mit uns selbst in Verbindung sind, um das überhaupt alles wahrnehmen zu können. Das ist jetzt einfach so und wir müssen lernen, das in den Beziehungen umzusetzen und zu leben, ohne uns damit auseinanderzusetzen, ob es in einer anderen Situation oder zu einer anderen Zeit vielleicht anders gewesen wäre. Das bringt uns einfach keinen Schritt weiter.
Das stimmt, aber es stellen sich ja trotzdem immer viel die Fragen. Also das ist ja dieses Was-wäre-wenn, läuft ja oft so im Kopf. Woran erkennt man eine gute Therapie, also die für einen dann gut funktioniert? Ist es ein gutes Gefühl, was man hat, oder sind es sichtbare Fortschritte oder dass die Chemie stimmt mit der Therapeutin? Woran kann ich das als, wie nennt man das, Klientin, Kundin, Patientin erkennen?
Klientin. Ich würde es nicht nur festmachen am Fortschritt in der Therapie, weil Therapien auch immer verschiedene Phasen durchlaufen und eine ganz natürliche Phase in der Therapie ist auch, dass es vielleicht am Anfang erstmal ganz schnell Fortschritte gibt und es dann auch wieder Rückschläge gibt und auch Phasen, in denen wir vielleicht so viele Herausforderungen und Probleme offensichtlich und sichtbar gemacht haben, dass wir uns erstmal ein paar Schritte zurückgeworfen fühlen. Das heißt, wenn wir es am Fortschritt messen, dann können wir da ganz schnell in eine existenzielle Krise kommen und das Gefühl haben, die Paartherapie hat alles nur noch schlimmer gemacht. Mhm. Woran man eine gute Paartherapie erkennt, das hat ganz viel zu tun, stimmt die Chemie zwischen allen drei oder mehreren Teilnehmern in der Paartherapie. Das ist mitunter das Wichtigste. Können wir uns anvertrauen? Können wir offen sein? Und können wir irgendwie miteinander in Verbindung gehen? Denn wenn ich in der Paartherapie mich nur gegen den Paartherapeuten oder die Paartherapeutin aufbäume und nichts davon annehme, was da gesagt wird, kann ich auch keine Fortschritte erzielen. Das ist ganz normal, dass Therapie auch mal fordert, ja, und irgendwie auch mal vielleicht ein bisschen wehtut und auch mal Dinge offensichtlich macht oder sichtbar macht, die vielleicht schwer zu akzeptieren sind. Aber grundsätzlich sollte mir da schon jemand gegenüber sitzen, zu dem ich mal von Grund auf eine positive Einstellung habe. Und es sollte in einem Rahmen stattfinden, in dem ich mich wohlfühle.
Das ist aber ein guter Hinweis.
Bekommst du eigentlich auch viele Anfragen von homosexuellen Paaren? Oder hast viele in der, was heißt viele, einige in Behandlung?
Ja, ich arbeite immer wieder mit Paaren in ganz verschiedenen Konstellationen. Also ich arbeite mit homosexuellen Paaren, ich arbeite mit Paaren in offenen Beziehungen, mit polyamoren Paaren. Das ist wirklich ganz divers und macht auch super viel Spaß.
Was sind denn die Probleme? Weil, also ich muss an die Folge mit Juliane Rump, die wir vor, ich glaube im März letzten Jahres aufgezeichnet haben, wo wir auch so drüber gesprochen haben, gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den zwischen Problemen, die lesbische Paare haben und welche, die heterosexuelle Paare haben? Kannst du da was beobachten? Sind das andere Themen?
Kann ich pauschal grundsätzlich nicht so sagen, weil ja auch nicht alle heterosexuellen Paare beispielsweise die gleichen Probleme haben. Also ich würde wirklich eher unterscheiden in Themen, die jedes einzelne Paar hat. Sagen wir mal, es gibt eine Auswahl an Themen und wie auf einer Checkliste können wir bei jedem Paar irgendwo ein paar Häkchen machen. Und das hat für mich ganz wenig tatsächlich in der Praxis zu tun mit der Art und Weise der Beziehung.
Das ist interessant. Also da gibt es keine Gender-Unterschiede. Das hatten wir ja auch schon. Mental Load ist ja jetzt ein großes Thema, dass das halt die heterosexuellen Beziehungen viel stärker belastet als vielleicht homosexuelle, gleichgeschlechtliche Paare.
Ich kann euch keine Studienlage über sowas nennen, aber aus meiner Erfahrung, aus der Praxis, habe ich das tatsächlich noch nicht festgestellt.
Das finde ich ja beruhigend.
Aber das finde ich erstaunlich, weil ich hab das jetzt erst, ich war mit einer Freundin im Urlaub und da ist mir so aufgefallen, dass man, also wenn man mit einer Frau oder wenn ich mit Frauen unterwegs bin, ist es meistens so, dass man niemals so einen Satz formuliert wie, hast du an XY gedacht oder könntest du mal, weil es irgendwie so automatisch ist, dass sich beide immer um alles kümmern. Also mit Frauen zu verreisen kann ich nur empfehlen, im Gegensatz zu Männern. Deswegen würde ich so, hätte ich gedacht, dass es auf jeden Fall in puncto Arbeitsverteilung, Mental Load, Workload generell irgendwie zu mehr Konflikt kommt bei Heteros.
Wenn ich an meine Arbeit denke, wenn ich zurückdenke an Paare, mit denen ich gearbeitet habe, muss ich sagen, ich habe zum Beispiel noch nie über Mental Load in meiner Arbeit gesprochen mit einem homosexuellen Paar, aber ich spreche auch mit nicht allen heterosexuellen Paaren über dieses Thema. Ja. Also das kann jetzt ein Zufall sein. Aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, das ist wirklich, es gibt einfach Themen, manche Paare haben die und andere Paare haben die nicht und es liegt für mich tatsächlich eher an den Individuen als am Geschlecht.
Okay, wenn wir aber vielleicht von dem Geschlecht jetzt nochmal ganz kurz zurück auf das Alter kommen, wenn wir sagen, das Durchschnittsalter für Scheidung bei Frauen, wie war das, 43, 44 oder so, dann frage ich mich ja, woran liegt das? Und wir hatten ja oft auch, wir haben in diesem Podcast schon öfter auch über diese Hormonumstellung in der Perimenopause gesprochen und dass ein sinkender Östrogen- und Progesteronspiegel dazu führt, dass Frauen in der Zeit wütender werden, weil sie so einen Testosteronüberschuss bekommen haben und auf einmal das, was man vielleicht auch so als Midlife-Crisis, hat man ja oft nur so einen Mann im Porsche so vor Augen, aber auf der anderen Seite, dass es jetzt auch so Frauen gibt, die auf einmal dann so da auf den Tisch hauen und sagen, jetzt will ich nicht mehr und so eine Art Lebenswechsel vollzieht. Hast du sowas auch schon mal beobachtet, dass, ich sag mal, die Wechseljahre irgendwie eine Rolle spielen oder hast du da gar keine Erfahrung mit?
Habe ich schon erlebt, ja, dass auch Frauen in der Zeit Dinge in ihrem Leben umkrempeln, Dinge für sich einfordern. Ich habe auch schon erlebt, dass wirklich hormonelle Themen auch angesprochen wurden. Ja, es kommt vor.
Ach, das ist ja gut, weil ich finde das nämlich auch alles, was wir darüber gelernt haben, habe ich immer gedacht, oh, da muss man sich viel mehr bewusst sein und dass das auch zu Beziehungskonflikten, naja, nicht führen kann, aber die zumindest vielleicht verstärken kann oder führt, dass die dann offen ausbrechen oder so.
Ah ja, absolut, spannend. Das kann ein Teil davon sein, ja.
Und würdest du das auch darauf die aufmerksam machen oder also wäre das auch ein Thema, was du dann aufbringen würdest oder ist es dann auch wirklich nur, wenn es von ihnen, von dem Paar auskommt? Weil ich weiß nicht, ob alle sich dessen immer so bewusst sind auch, weil es ja so eine schleichende Veränderung ist.
Das stimmt, das ist auf jeden Fall was man damit einbeziehen muss. Wenn mir was auffällt, dann gebe ich das oft als Impuls rein. Und ich biete das als einen Teil an und ich sehe, ob das Paar das nehmen kann, ob sie sich damit vielleicht identifizieren können, ob sie es mitnehmen wollen und wir können dann sehen, was daraus entsteht. Was ich nicht tue, ist, ich sag jetzt mal, Menschen einen Stempel aufzudrücken, egal in welchem Bereich. Ich versuche Angebote zu machen, auf Dinge aufmerksam zu machen und vor allem auch meine eigenen Wahrnehmungen zu spiegeln. Denn auch darin können wir ganz oft ganz viel erkennen.
Wie sieht es aus zum Beispiel? Also du sagst nochmal, was du gerade gesehen hast, also aus deiner Perspektive, oder wie sieht es aus?
Genau, das kann sein, ich spiegel meine Wahrnehmung, was habe ich gesehen, was habe ich gehört. Das kann auch sein, ich gebe da ein Gefühl rein, was ich habe. Das kann auch sein, ich spiegel, dass es mich an etwas erinnert, was ich schon mal erlebt habe oder was ich vielleicht bei einem anderen Paar erlebt habe. Und ich gebe das nicht rein als Fakt, sondern als Angebot, als Beobachtung. Ich kennzeichne das auch ganz deutlich und sehe einfach, was es mit dem Paar macht. Und ganz viele Paare nehmen Dinge an, weil sie sich darin wiedererkennen und viele lehnen es aber auch ab und dann ist es auch völlig in Ordnung.
Wahnsinnig spannend.
Linda, ich würde jetzt so langsam auf der Zielgeraden unseres Gesprächs mit dir auch gern nochmal ein paar grundsätzliche Fragen durchgehen. Die erste davon ist, was ist Liebe?
Das ist ja eine ganz große Frage. Ich denke, wir können es einmal sehen als eine Emotion, die es ist, die wir fühlen können und die wir vielleicht in Bezug auf viele verschiedene Menschen, Dinge, Erlebnisse fühlen können. Und wenn wir es jetzt in das praktische Erleben bringen, dann ist es wahrscheinlich was, was Verbindung herstellt.
Da würde ich gerne nachhaken, weil ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, dass Liebe ein Gefühl ist, weil, also mein Gefühl ist, dass sie das eigentlich eher nicht ist. Also ich weiß natürlich, Liebe ist etwas, was wir spüren, wenn wir so voller Liebe zu jemandem sind, fühlt sich das natürlich an wie ein Gefühl. Aber ein Gefühl ist natürlich, aber Liebe ist, denke ich, was anderes, weil, also so ein Beispiel ist, auf sein Kind oder auf seinen Partner ist man ja auch manchmal in Situationen so super wütend. Und zwar so wütend, dass man dass man sie echt gerade an die Wand klatschen könnte oder aus dem Fenster werfen oder so. Sprich, da sind diese Gefühle sehr im Vordergrund. Und doch sind das ja nicht Momente, in denen wir nicht mehr lieben. Also weißt du, da ist das,
Ja, ich denke, das liegt mitunter auch daran, dass wir verschiedene und auch gegensätzliche Gefühle gleichzeitig fühlen können.
Ja, und aber deswegen finde ich es so schwierig, Liebe als Gefühl zu bezeichnen, weil das damit sozusagen, also ich finde, Liebe ist eine Einstellung gegenüber einer Person.
Tatsächlich glaube ich, dass Beziehung eine Einstellung und eine Entscheidung ist. Und bei Liebe, ich würde es nicht komplett unterschreiben, denn ich sehe viele Paare, bei denen sich ein Partner, ich sage mal, entliebt hat, keine Liebe mehr spüren kann und sich so sehr wünschen würde, den anderen Partner wieder aus vollem Herzen zu lieben, aus verschiedenen Gründen, weil es die Situation auflösen würde, weil es ganz viel Schmerz und Verletzung irgendwie dem anderen Partner ersparen würde. Und leider hat diese Person dann gar keinen Einfluss darauf. Die Liebe ist verschwunden und es gibt irgendwie keine Möglichkeit, die jetzt wieder zu aktivieren. Deswegen, ich sehe es nicht, dass wir so viel Einfluss darauf haben. Und deswegen würde ich sagen, für mich und in meiner Erfahrung ist Liebe tatsächlich schon eine Emotion. Und wir können viel gleichzeitig fühlen, tun das auch ständig. Und das erklärt viele Dinge.
Aber kann man nicht auch, also ich frage nur, weil ich das auch selber so erlebt habe in einer Paartherapie, wo ich mit meinem Partner eigentlich an einem Punkt war, wo wir uns, glaube ich, beide oder ich so ein bisschen gleichgültig gegenüberstanden. Und dann ist mir so nach der zweiten Sitzung unserer Paartherapie, habe ich ihn so angeguckt und ich war auf einmal wieder so krass verknallt in den. Ich dachte so, boah, was für ein Glück, dass der mein Partner ist. Und also das habe ich auch von einer Freundin mal erlebt, die auch durch die Paartherapie ja wirklich so einen Turnaround geschafft hat und wieder richtig verliebt war in der Beziehung. Und davor hätte sie, glaube ich, fast gesagt, dass die Liebe so ein bisschen abgestorben ist. Also das ist aber möglich. Das erlebst du auch?
Erlebe ich auch. Es ist ja nicht immer nur linear. Es ist ja nicht immer nur ganz da oder ganz weg. Wir können so viel gleichzeitig fühlen und in so vielen verschiedenen Intensitäten und manchmal kann das eine Gefühl das andere überlagern. Ja, sagen wir mal, die Gleichgültigkeit überlagert, was da sonst noch für Gefühle da sind. Und das hat ja nicht nur damit zu tun, wie wir miteinander zu zweit gerade stehen, sondern vielleicht mit ganz vielen anderen Faktoren, die gerade auch noch in unserem Leben stattfinden. Also ja, das ist tatsächlich was möglich ist.
Gut. Und ich hätte gerne noch eine andere Bestätigung von dir sozusagen. Ich habe es schon öfter gelesen, jetzt auch mal wieder in einem Artikel, wo drin stand, dass man sich im Schnitt nur 3-mal groß verliebt im Leben. Und ich glaube das eigentlich nicht. Ich wüsste das aber jetzt gern von einer Profi. Wie oft kann man sich verlieben im Leben?
Also ich glaube auch nicht, dass wir es auf 3-mal festmachen können. Und ich glaube, es ist sehr, sehr individuell. Weil ich glaube, dass nicht jeder Mensch automatisch gleich stark und gleich viel liebt. Und es hat ganz viel damit zu tun, wie sehr wir uns öffnen können, auch wie viel Akzeptanz und Liebe wir uns selbst gegenüberbringen und welche Erfahrungen wir in unserem Leben gemacht haben. Und ich denke, wenn wir vielleicht ein ganz offenes und reines und in Anführungszeichen geheiltes Herz haben, ich glaube, dann ist es unendlich viele Male möglich, sich zu verlieben.
Gunnar, hättest du mich mal gefragt, ich war schon mindestens 300 Mal verliebt in meinem Leben, aber ja, ob ich jetzt ein ganz geheiltes Herz habe, ich glaube nicht.
Ja, ich meine, so mini verlieben tue ich mich auch so einmal am Tag, aber.
Ich habe noch eine letzte Frage von meiner Seite, worüber wir hier auch schon mal gesprochen haben und ich das tatsächlich gar nicht weiß. Linda, gibt es eigentlich auch Freundschaftstherapie? Also wenn zwei gute Freundinnen sehr lange befreundet sind und dann irgendwie sich streiten, dann hören ja meistens Freundschaften auf. Was ja sehr schade ist, denn Freundschaften sind ja auch wichtige Beziehungen in unserem Leben. Oder gibt es dafür auch Therapieangebote?
Ich kenne jetzt keinen spezifischen Freundschaftstherapeuten oder Therapeutin grundsätzlich. Wenn ich aber drüber nachdenke, ich bin beispielsweise systemisch ausgebildet und in der systemischen Therapie sehen wir uns Beziehungen an. Und ich kenne keinen Grund, warum wir uns in so einer systemischen Beratung oder Therapie nicht auch mal einer Freundschaft widmen könnten. Wenn der Therapeut dafür offen ist und da Lust drauf hat und zwei Freundinnen oder Freunde da auch Lust drauf haben, an der Beziehung zu arbeiten, dann gibt es keinen Grund, das nicht auch mal in der Therapie gemeinsam anzuschauen, auf jeden Fall.
Das finde ich eigentlich ganz schön, aber da gab es auch noch nie Nachfragen.
Bei mir tatsächlich nicht. Ich glaube, dafür bin ich zu spezialisiert und habe ein zu eindeutiges Profil.
Nur auf die romantische Liebe, ja. Ja, Gunnar, hast du noch eine Frage? Oder wurde jetzt alles geklärt?
Ich glaube, ich muss jetzt erstmal verdauen, das, was Linda erzählt hat.
Also, falls ihr jetzt noch mal auch ein paar konkretere Hinweise von Linda haben möchtet, hört euch ihren Podcast an, den Paartherapie-Podcast. Den findet ihr auch, wie unseren Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Sehr spannend. Ich habe schon reingehört und schon einiges mitgenommen und gelernt. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unsere 1000 Fragen, liebe Linda. Und dass du vor allem jetzt lieber einen Podcast mit uns aufgezeichnet hast, als irgendwie im Meer baden zu gehen. Das schätzen wir sehr hoch ein. Vielen Dank.
Ja, super gerne. Danke für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht und mich sehr gefreut.
Und wie gesagt, wir verlosen ihr Buch auch an alle, die uns auf Steady unterstützen.
Und, also an eine Person.
Sorry, alle. Unter allen. Nicht an alle. Wir haben ja mittlerweile so viele, das würde gar nicht mehr gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.